Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu NZZ Megahertz. Wir sind wieder da. Wie schon angekündigt, mit einer kleinen Änderung. Ab sofort nehmen wir uns in jeder Staffel ein großes Thema vor. Dazu wird es immer 6 bis 8 Episoden geben. Und in jeder Folge ist wie immer eine Person zu Gast, die sich auskennt. Und so können wir dann unsere Themen richtig auseinandernehmen. Die Folgen werden aufeinander aufbauen. Und es kann da auch mal ein bisschen nerdig werden, genauso wie ich das gerne habe. Mein Name ist Jenny Rieger. Und damit ohne große weitere Worte zum Thema unserer ersten Staffel. Da geht es um Konsum. In irgendeiner Form kommen wir um das Konsumieren nicht herum. Doch es ist auch kein Geheimnis, dass es ungesunde Ausmaße annehmen kann für unseren Planeten und auch für uns persönlich. Und das ging auch meinem heutigen Gast so, bis sie die Reißleine gezogen hat. NZZ Megahertz. Staffel 1. Konsum. Ich freue mich sehr, dass Nunu Kalla mir heute zugeschaltet ist aus Wien. Nunu ist eine Frau mit vielen Talenten. Du warst lange in der Kommunikation im Campaigning für NGOs tätig. Du bist Autorin und Aktivistin und du hast einen Mops namens Otto. Ist das soweit richtig?
Ja, das stimmt. Und der Mops, es könnte sein, dass man sogar hört, er schläft gerade. Und er schläft immer sehr laut.
Ja, ja, wie möchtest du das eben so tun? Wenn ich deinen Instagram-Account so anschaue, Nunu, dann bekomme ich den Eindruck, dass du eine Frau mit viel Energie und immer vielen Projekten bist. Ein aktuelles Projekt lautet Dinge aufzubrauchen.
Ja.
Ja. Was steckt da dahinter?
Das ist aber mehr eine, also ja, ich habe viel Energie und ja, ich habe viele Projekte, die muss ich aber auch haben, denn ich bin selbstständig. Und da ist es ist mir halt ganz wichtig, dass ich so ein bisschen einen Bauchladen an Projekten habe, die aber alle in eine ähnliche Richtung gehen. Das Verbraucherprojekt, das ist eine private Idee, die mir gekommen ist im Jänner, also Anfang Jänner, wie ich in meinem Badezimmer gestanden bin und mir gedacht habe, die Zahnpasta, die ich, erstens wusste ich nicht, wie lange ich diese Tube schon habe und doch, ich bin brav, ich putze täglich meine Zähne, aber die warten einfach ewig. Und ich wusste, ich kriege sie nicht ganz leer, weil die aus so einem dicken Plastik ist. Und da habe ich mich erinnert, da gab es mal einen sehr spannenden Kommentar dazu, wo eben diese Person gesagt hat, ich lasse mich Verbraucherin sein, ich möchte meine Dinge verbrauchen. Und dann habe ich mich in meiner Wohnung mal umgeschaut und habe festgestellt, oh, da habe ich aber einiges zu verbrauchen. Und habe beschlossen, das mache ich dieses Jahr und habe sowohl bei den ganzen Hygieneprodukten, du kaufst dort mal ein Shampoo oder Seifen. Seifen kriege ich auch ganz viel geschenkt. Ich habe die Seife, die jetzt bei mir liegt, ich habe keine Ahnung warum, aber die hält ewig. Die wird nicht weniger, obwohl ich sie täglich verwende. Es ist beeindruckend, weil auf sie warten noch sicher 15 Nachfolger in meiner Lade. Auf der anderen Seite so Hobbygeschichten. Wir haben alle in der Pandemie begonnen, unsere Wohnung pandemie-ready zu machen und haben plötzlich alle, die einen haben Brot gebacken, die anderen haben sich Fitnessstudios zu Hause eingerichtet, die dritten haben Hobbys gelernt, also stricken gelernt oder so. Und ja, ich habe das auch gemacht und ich habe mal die ganze Wolle zusammengesucht, ich habe die ganzen Stoffe. Der Stapel meiner ungelesenen Bücher ist inzwischen größer als der Stapel meiner gelesenen Bücher, was sehr bedenklich ist. Und all diese Dinge, ja, möchte ich jetzt verbrauchen.
Ah, das ist ein super guter Punkt, ja, eben, weil das Wort Konsum, das bedeutet ja eigentlich ursprünglich, kommt von Konsume raus im Lateinischen. Und was bedeutet verbrauchen? Aber wenn wir über Konsum sprechen, dann ist das ja meistens, also in seltensten Fällen eigentlich Dinge, die wir wirklich komplett verbrauchen, oder? Wie würdest du das denn definieren, Konsum?
Naja, also in der Definition natürlich genau das, was du gerade gesagt hast. Mich hat jetzt der Gedanke nachdenklich gemacht mit, in den seltensten Fällen verbrauchen wir die Dinge wirklich, das bin ich mir nicht sicher, ob man das so unterschreiben kann. Es ist allerdings der Konsum zu einer Selbstaufgabe geworden. Also Konsum hat nicht mehr nur die Funktion, dass man Dinge kauft oder zu sich bringt. Es muss ja nicht immer mit Geld zu tun haben, die man dann für sein Leben nutzt, sondern es geht inzwischen in sehr, sehr vielen Fällen wirklich auch darum, sich diese guten Gefühle, die man bei der Konsumhandlung per se hat, weil kaufen bzw. konsumieren gibt nachweislich biochemisch ein gutes Gefühl im Körper. Du hast einen Endorphinausstoß. Und die Leute wollen inzwischen schon so sehr diesen Kick haben und es herrscht schon so sehr Identifikation darüber, was ich kaufe, was ich mir leisten kann, dass ich herzeigen kann, was ich mir leisten kann. Oder mich einer Gruppe zugehörig zeigen durch die Dinge, die ich mir kaufe, die ich vielleicht sogar nur dafür brauche, damit andere sehen, wo ich hingehöre. Und das ist halt, da wird es dann einfach wirklich schwierig. Aber die Dinge wirklich verbrauchen, es gibt, wir alle haben Dinge, die wir einfach auch wirklich verbrauchen. Bestes Beispiel Klopapier, das merken wir besonders.
Nunu Kalla kommt aus Wien. Sie bezeichnet sich selbst als Aktivistin, Autorin, Konsumkritikerin und Macherin und als Politvibe, so steht es zumindest auf ihrer Homepage. Dort kann man auch nachlesen, dass sie Publizistik, Anglistik und Zeitgeschichte studiert hat. Nunu hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem einen Guide zum Teilen, Tauschen und Leihen. Ihr Buch »Ich kauf nix« ist vor etwas mehr als 10 Jahren erschienen und seitdem ist Nachhaltigkeit ein sehr großes Thema in ihrem Leben. Darin geht es um ihre ganz eigene Shopping-Diät.
Das war, also ich habe lustigerweise damals bereits bei einer Umweltschutzorganisation gearbeitet und habe diese ganzen Themen mitbekommen, von wegen Wasserverbrauch, Pestizideinsatz, lauter so Sachen. Aber das war halt eine von den vielen Geschichten, die ich bei den NGOs kommunikativ verwerten musste. Und ich hatte privat definitiv ein Shopping-Problem. Also ich sage immer, ich war am Weg in die Kaufsucht, aber ich hatte noch die Kontrolle über meine Finanzen. Aber die Mechanismen waren schon definitiv die einer Süchtigen. Ja. Also ich bin in den berühmten Textilschweden oder andere Fetzenläden gegangen, wenn der Tag im Büro scheiße war und ich mich belohnen wollte dafür, dass ich diesen Tag überlebt habe und niemanden erschlagen habe. Ich bin aber auch shoppen gegangen, um mich zu belohnen, wenn ich etwas geschafft hatte. Das war jetzt viel Arbeit, das darf ich jetzt. Meine Mutter war damals schwer krank, mein Vater sowieso ein Pflegefall. Das heißt, das war privat immer eine Herausforderung. Und das Shoppen hat mich abgelenkt, das Shoppen hat mich getröstet. Es war einfacher, darüber nachzudenken, wie der Rock in meiner Hand zu den Stiefeln, die ich zu Hause habe, passt. Der Rock, der 10 Euro kostet. Als darüber nachzudenken, wie geht's meiner Mutter bei der Chemo. Sie hat das gut überstanden. Und da habe ich dann die Reißleine gezogen. Und zwar überhaupt nicht aus irgendwie sozialen, ökologischen oder sonstigen weltverbesserischen Gründen, sondern eigentlich war es ein Streit mit meinem Ex-Freund, der erklärt hat, ich bin nicht konsequent. Der hat gesagt, ich bin stur, aber nicht konsequent und er hat mir nie erklären können, wie sich das ausgegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht, dir zeige ich's. Und habe das durchgezogen, habe aber sehr schnell festgestellt, naja, Moment einmal, einfach nur ein Jahr nichts shoppen gehen, das ist langweilig und das ist keine Leistung, das passiert Leute. Also ich habe die offizielle Erlaubnis meines Bruders zu sagen, das passiert Menschen, ihm nämlich regelmäßig. Und dachte, hey, wenn du eh an der Quelle sitzt, wenn du eh, die NGO-Branche in Österreich ist so wie alles in Österreich nicht allzu groß, wobei in der Schweiz noch kleiner. Ein Freund aus der Schweiz und ich diskutieren immer, welches unserer beiden Länder das Zwergenland ist. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, okay, dann schaue ich mir aber an, wo meine Sachen herkommen. Ich weiß ja, wen ich fragen kann über die verschiedenen Kampagnen, Aspekte und so weiter. Und Achtung, Wortwitz, ich habe in dieser Zeit, in der ich mich mit Kleidung auseinandergesetzt habe, meinen persönlichen roten Faden gefunden. Weil kein Thema, ich bin ein sehr großer Gerechtigkeitsmensch. Und kein Thema, so viele Aspekte dessen, was auf dieser Welt falsch rennt, in einem zusammenfasst und das Ganze dann auch noch in den Hochglanzmagazinen auf den Modeseiten abgebildet wird. Das ist in meinen Augen es ist eine so skurrile Perversion unserer Gesellschaft. Du hast in der Fast-Fashion-Produktion, also in der Produktion der Billigmode, Menschenrechtsverletzungen, du hast Umweltzerstörung in einem unfassbaren Ausmaß. Und es hat in mir in diesem Jahr wirklich ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Ich weiß inzwischen, dass man sich anders kleiden kann, ohne dass man gleich in Lumpen herumrennt. Ich habe jetzt hier, okay, wir sind im Podcast, aber man sieht es am Video gerade, ich habe einen sehr bunten Schal um, das ist ein toller Wollschal, den habe ich getauscht. Der Pulli, den ich anhabe, der ist Secondhand. Ich habe Unmengen an Kleidung von Freundinnen, also wir tauschen liebend gern untereinander. Ich habe oder ich hatte eine eigene Kollektion mit einer Wiener Designerin. Man kann auch hier gut und fair produzieren. Ich kenne Stoffproduzenten, die in Österreich Stoff produzieren. Es gibt so wahnsinnig viel. Und ich brauche den Rock um 10 Euro nicht mehr.
Mhm, ja. Könntest du mir das nochmal ein bisschen beschreiben, wie es damals für dich war? Also Mode war auf jeden Fall wichtig für dich, oder? Und das ist ja auch vollkommen legitim. Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Ich glaube jetzt nicht, dass ich super fashion-forward bin. Mhm. Also ich war nie eine von den Trendsetterinnen. Aber es war mir immer wichtig, wie ich aussehe. Und das hatte aber auch verschiedene Gründe. Also ich hatte dieses Ding mit, man zieht sich etwas an, um irgendwo dazuzugehören, um sich einer gewissen sozialen Gruppe zugehörig zu zeigen und so. Das kann ich aus meinen eigenen jungen Jahren wirklich aus eigener Erfahrung erzählen. Da war, keine Ahnung, die bestimmte Schuhmarke war da einfach ganz wichtig und die musste ich haben. Diese ganz bestimmten Pumas waren das, glaube ich, damals, ich weiß es nicht, die so ausgeschaut haben wie diese Formel-1-Rennfahrerschuhe, die jeder haben musste, die musste ich auch unbedingt haben. Oder davor auch schon, das Allertollste an meiner Jeans war das rote Fähnchen an der hinteren Tasche. Mhm. Und inzwischen denke ich mir, wie doof war ich eigentlich? Wenn's dieses eine rote Fähnchen, völlig egal, oder? Aber dieses Zugehörigkeitsding, das kannte ich selbst auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich habe mich abgelenkt, ich habe mich belohnt, ich habe mich getröstet. Es hat ja de facto nicht wirklich viel gekostet. Also ich habe jetzt nicht extrem viel Geld eingespart in meiner Shopping-Diät-Phase. Ein billiges Zeug gekauft habe vorher. Ja. Da hat der Rock 5 Euro gekostet und ich habe mich gefreut, dass es was für ein Schnäppchen das ist, anstatt mir zu überlegen, bitte, wie soll sich das ausgehen, 5 Euro?
Ja, das wird einem ja auch sehr leicht gemacht, nicht drüber nachzudenken, oder?
Also, ja, genau. Ja. Und das ist das ganz große Problem, wenn du in solche Läden gehst, egal in welchen Laden, was siehst du? Du siehst das fertige Produkt und du siehst den Preis. Und du siehst nicht, wer hat es in der Hand gehabt, wie hat die Fabrik ausgeschaut, in der das entstanden ist, durch wie viele Hände ist das überhaupt gegangen, wie ist es transportiert worden. Das sind alles Dinge, die wir nicht wissen, die wir nicht sehen und wo tunlichst dafür gesorgt wird, dass wir sie nicht sehen, weil die nicht zusammenpassen mit diesem Hochglanzbild, das uns vermittelt wird. Das ist genauso, wie wir alle glauben, dass alle Kühe auf der Weide stehen. Mm-mm.
Wir sind gleich zurück. Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Wie viel und wie oft hast du denn dann gekauft?
Doch sehr regelmäßig. Also das waren schon mehrere neue Stücke im Monat.
Mhm. Und dann eben hast du dir vorgenommen, ein Jahr lang zu verzichten. War es schwierig?
Spannenderweise rückwirkend betrachtet, nein. Ich habe damals gebloggt, weil damals war Bloggen der heiße Scheiß. Und habe das am Ende des Jahres alles nochmal durchgeschaut und habe festgestellt, ich hatte 3 oder 4 so echt schwache Momente. So, oh Gott, ich hätte gerne, warum? So.
Beschreib mal einen konkret.
Es waren immer braune Stiefel. Jedes Jahr verteilt, es waren braune Stiefel. Und da habe ich dann festgestellt, okay, Kalla, dann brauchst du anscheinend braune Stiefel. Da führt kein Weg daran vorbei. Wenn der Wunsch so groß ist, dass er wiederholt daherkommt, darfst du dir das auch gönnen. Und das war dann auch der erste Kauf. Nach diesem Jahr waren dann braune Stiefel. Und ich habe sie immer noch. Und ich trage sie auch immer noch seit 10 Jahren. Ich bin stolz. Genau. Aber ansonsten war es eigentlich sogar angenehm. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz diesen Begriff gibt, im Leo stehen.
Sagt mir nichts, nicht.
Das ist, wenn Kinder fangen spielen, wenn sie sich dann an einem bestimmten Baumstamm festhalten, dann sind sie im Leo und können nicht gefangen werden. Ja. Und dieses Jahr hat sich ein bisschen angefühlt wie im Leo stehen, weil ich durfte einfach nicht. Und das war eigentlich sogar entspannend. Es hat eine ganz eine neue Kreativität in mir entfacht, weil ich darauf angewiesen war, im eigenen Kleiderschrank shoppen zu gehen. Und das ist immer noch so, ich gehe mit sehr offenen Augen durch die Straße und ich lasse mich inspirieren von Frauen auf der Straße. Und ich kann mich sogar noch an einen Moment erinnern, da war ich in Zürich. Da war ich in Zürich am Flughafen, habe auf den Heimflug gewartet und an mir vorbeigegangen ist eine Frau in einem violetten Jerseykleid mit einer pinkfarbenen Jersey-Bomberjacke. Und ich habe die so geil gefunden, diese Jacke, habe die Marke gesehen und es war eine berühmte Sportartikelmarke und ich habe den gesamten Abend, wie ich dann wieder zu Hause in Wien war, damit verbracht, diese verdammte Jacke im Netz zu suchen. Und ich habe sie auch gefunden und ich habe sie mir gekauft. Und inzwischen weiß ich nicht mal mehr, wo sie ist. Ich glaube, ich habe sie hergeschenkt. Und das ging dann halt einfach nicht mehr. Da konnte ich nicht einfach sagen, ich hätte bitte gerne genau dieses Produkt, sondern wie kriege ich diesen Style aus den Sachen, die ich habe, hin? Und das ist was, das mache ich mittlerweile eben seit 10 Jahren, dass genau der erste Gedanke inzwischen ist, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich den Style hin und nicht das genaue Produkt?
Ja, ich glaube, das kenne ich auch ganz gut, dieses Gefühl, dass man irgendwas sieht, oder? Und dann so ein bisschen auf die Jagd geht und dann diese Befriedigung, die man dann hat, wenn man es geschafft hat. Ja.
Und das ist genau dieser Endorphinausstoß, von dem ich rede. Dieses Glücksgefühl kommt, wenn wir zum Beispiel in den Laden hineingehen und mal so schauen, so herumnosern, sagt man in Wien. Weil dann in unserem Kopf ganz viele Bilder losgehen. Man sieht ein Kleidungsstück und sieht sich das im Kopf schon tragen. Man ist schon auf einer Party und wird bewundert für das Kleid. Oder man sieht die Wanderschuhe und sieht sich schon beim Sonnenuntergang in den Dolomiten, wenn man es maximal normalerweise auf den Kahlenberg schafft, der 300 Meter hoch ist in Wien. Und genau diese Bilder, die dann entstehen, man sieht High Heels und denkt ans tolle Candlelight Dinner, obwohl man eigentlich genau weiß, dass man mit diesen High Heels keine 2 Schritte schmerzfrei gehen kann. Egal, es sind diese Bilder. Und diese Bilder machen so glücklich, dass uns das Geld ausgeben nicht wehtut.
Das muss man erstmal einen Moment sacken lassen, oder? Tatsächlich ist es so, dass, wenn wir Geld ausgeben, Regionen im Gehirn aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn wir Schmerz empfinden. Und Unternehmen, die uns was verkaufen wollen, versuchen natürlich, diesen Schmerz auszugleichen. Es gibt einen ganzen Strauß an Strategien, die uns dabei helfen sollen, unsere Käufe mehr genießen zu können und vielleicht ein bisschen bereitwilliger unser sauer verdientes Geld auszugeben. Neuromarketing nennt man das. Und das hat analysiert, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen, wann sie sich zum Beispiel wohlfühlen und wie sich dieses Gefühl auslösen lässt und auch wie wir Marken wahrnehmen. Und das machen sich Anbieter auch zunutze. Eine bekannte Kaffeekette aus den USA zum Beispiel, die bildet in Anzeigen immer wieder Wörter und Gegenstände ab, die diesen Geruch und dieses Gefühl in uns wecken. Und mit diesen Neuromarketing-Strategien hat sich natürlich auch Nuno auseinandergesetzt.
Das ist wie ein Kick. Dieser Ausstoß von Glückshormonen ist wie ein Kick. Der ist noch größer, wenn du dann zufälligerweise ein Schnäppchen machst. Das heißt, wenn das Ding dann total schöne Bilder in dir macht und dann kostet sogar noch die Hälfte, dann hast du sogar noch allen Schnitt, dann hast du Geld gespart. Gell? Wenn etwas 50% weniger kostet, hat man Geld gespart. Nein, hat man nicht, man hat nur 50% weniger ausgegeben. Aber genau diese Glücksgefühle sind mit einer Drogensucht vergleichbar. Und je öfter du dir diesen Kick gibst, desto schneller brauchst du ihn auch wieder, weil er schwächer wird. Und das ist der direkte Weg in die Kaufsucht. Und die Kaufsucht ist ein Mega-Problem, weil es eine sozial akzeptierte Sucht ist.
Jetzt hast du dich ja in deinem Jahr der Shopping-Diät um diesen Endorphin-Kick gebracht. Hast du den dann durch irgendwas ersetzt oder wie bist du damit umgegangen?
Gute. Hat mich in 10 Jahren noch niemand gefragt in diesem Zugang über die Endorphine. Ich habe mir den Kick genommen. Dadurch, dass ich darüber gebloggt habe und dieser Blog ohne mein Zutun sehr schnell sehr erfolgreich wurde und das plötzlich in aller Munde war. Also ich hatte nach 3 Monaten eine Riesengeschichte im größten Online-Medium Österreichs, war dieses Jahr für die Extrovertierte in mir, ich habe ja beide Seiten, ein totaler Ritt. Das war richtig toll, plötzlich gesehen zu werden. Und ich glaube, dass das da sehr viel ausgeglichen hat.
Und vielleicht auch das gute Gefühl, ethisch irgendwie besser zu handeln.
Damals hatte ich das sicherlich auch, aber ich sehe das inzwischen sehr, sehr kritisch, dass man sich das ethisches Handeln, dass man sich damit über andere stellt. Das heißt wiederum für ethisch nicht in Ordnung, weil das ist schön, wenn du etwas besser machst, mach's bitte. Mach das, was du in deiner Welt bewegen kannst, aber du bist deswegen nicht besser als andere, weil du kennst deren Kontext nicht.
Eben, also du hast dich ja in diesem Jahr auch sehr viel mit den Produktionsbedingungen befasst und mit den Umweltauswirkungen davon. Was hat das mit dir gemacht?
Ich kann mich erinnern, davor war das so ein Ding mit, ich war shoppen, ich habe einen Rock um 5 Euro, wie gesagt, gesehen, den berühmten. Ich habe ihn jetzt vor kurzem weggeschmissen, ich hatte ihn jetzt noch. Und natürlich hat man das so kurz im Hinterkopf, so Kinderarbeit. Mhm. Aber dann war sofort der Gedanke da, nein, wir haben ja so strenge Einfuhrregelungen in der EU und das ist ja alles so streng geregelt, das wird schon passen. Und habe nicht weiter nachgedacht. Und wie ich dann begonnen habe, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, es war wirklich vom Hundertsten ins Tausende die schockierenden Geschichten. Ich habe nächtelang lesenderweise verbracht und habe begonnen, die gesamte Fast-Fashion-Industrie wirklich zu verachten. Und das, ich kann es bis heute nicht anders ausdrücken, ich verachte ein Geschäftsmodell, das das Kerngeschäft hat, möglichst schnell und möglichst schnell drehend, das heißt, möglichst, dass man es möglichst schnell austauscht und Neues nachkauft, mhm. Kleidung unter die Menschen zu bringen, für die Menschen am anderen Ende der Welt, die genau die gleichen Rechte haben wie du und ich, ausgebeutet werden, unter Lebensgefahr arbeiten, sich vergiften müssen. Und da, wie gesagt, Gerechtigkeitsmensch ist mein Verständnis mehr als nur enden wollend. Ich finde das fürchterlich.
Mhm. Was hast du denn dann alles konkret verändert nach diesem Jahr?
Ich kann an einer Hand abzählen, in den letzten 10 Jahren, wie oft ich Fast Fashion gekauft habe. Mhm. Es gibt Dinge, wo es einfach schwierig ist. Zum Beispiel, ich falle jetzt ich bin sehr groß. Also ich bin 1,80. Mhm. Ich bin, wie soll ich sagen? Also ich trage die Größen am oberen Ende der Skala. Ich bin jetzt nicht wirklich dick, aber ich bin auch nicht schlank. Und da wird es halt zum Beispiel bei Unterwäsche oder so, wird es dann ganz schwierig. Mhm. Und ja, da habe ich dann auch Fast Fashion gekauft oder auch bei Schuhen. Ich habe eine persönliche Allergie gegen Schuhe, denen man "Ich bin Öko" auf 1 Kilometer im Nebel Entfernung ansieht. Ich mag das nicht. Also habe ich da andere Wege suchen müssen. Das, was es wirklich bei mir verändert hat, ist, ich überlege bei Neukäufen sehr genau, was brauche ich. Und es passiert mir nicht so ein, schau, nehme ich mal mit. Und ich liebe die alternativen Modelle des Konsums. Wie gesagt, mein Kleiderschrank, so locker 30% besteht aus der Kleidung von Freundinnen. Mhm. Deren Kleiderschrank dann aus meiner. Und das sind teilweise Geschichten, die, ein Mantel ist nach 5 Jahren wieder bei mir gelandet, weil er gesagt hat, jetzt ziehe ich ihn auch nicht mehr an. Jetzt hat ihn eine andere Freundin von mir. Und ich liebe diese Kreisläufe. Das ist, weil die Kleidung, wenn du eine gute Qualität hast, die hält auch.
Ja. Wenn du eben sagst, das mit der Ethik ist so eine Sache, oder? Weil man dann Gefahr läuft, sich über andere Leute zu stellen. Das ist halt auch das Perfide daran, oder? Dass es halt auch immer eine Preisfrage ist und eine Frage von Kapazitäten. Also wenn du dich tatsächlich so kleiden möchtest, dass du nicht das zulasten der Umwelt tust oder zulasten von Näherinnen in Bangladesch oder sowas zum Beispiel, dann bedeutet das, dass du ziemlich viel recherchieren musst und dass du auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen musst.
Challenge ich jetzt beide Aussagen. Mhm. Sage ich bei beiden nicht unbedingt zwingend. Denn das ökologischste Kleidungsstück ist das nicht produziert werden muss. Mhm. Erst im Umkehrschluss, trag deine Kleidung so lange wie möglich oder kaufe Secondhand. Ich glaube, ich habe auch jetzt sogar noch eine Tasche, die ich mal in einem Brocki-Haus in Zürich gekauft habe. Also das ist mal die ökologische Seite. Mhm. Auf der sozialen Ebene, das ist natürlich jetzt eine totale Grundsatzfrage, weil es gibt Organisationen, die sagen, hey, raus aus Bangladesch, das kann nicht gut werden, das ist Menschenausbeutung. Und andere, die sagen, naja, wenn man das dann nicht kauft, das Zeug, dann haben die in Bangladesch gar keinen Job mehr und gar keine Option mehr. Beide Argumente haben ihre Berechtigung. Worüber in meinen Augen aber viel zu wenig geredet wird, ist über die Konzerne, die bereits dort produzieren, die damit Verantwortung übernommen haben dort und deren Aufgabe es jetzt sein sollte, dort für bessere Zustände zu sorgen und nicht die schlechten auch noch weiter auszunutzen. Deshalb kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen, ja, bitte kauft's bei Fast-Fashion-Konzernen, weil dann haben die Näherinnen wenigstens einen Job, sondern da muss einfach noch ganz viel Verantwortungsübernahme passieren. Und das ist auch was sich in den letzten 10 Jahren bei mir verändert hat. Mhm. Am Ende meiner Shopping-Diät bin ich selber durch die Gegend gelaufen mit dem Argument, mit deiner Geldbörse hast du die Macht und jede Kaufentscheidung ist eine politische Entscheidung und du entscheidest, welches System du unterstützt, weil im Grunde wollen die Unternehmen wollen jetzt nicht, dass du schön, glücklich und porenfrei lebst, sondern die wollen dein Geld und die setzen Geld ein, damit du noch mehr Geld bei ihnen ausgibst. Punkt, fertig, darum geht's. Jedenfalls bin ich davon völlig weggekommen, weil ich festgestellt habe, dass das ist eine zutiefst neoliberale Erzählung. Wir alle einzeln werden das Ding nicht verändern, sondern es muss Verantwortungsübernahme bei denen stattfinden, die an den wirklich langen Hebeln sitzen. Und die, und das ist wiederum unsere Aufgabe, jenseits von unseren Kaufhandlungen, die müssen wir ganz fest daran erinnern. Stichwort Demokratie und so.
Ja, ja, eben. Also mir ist das jetzt eben schon ein paar Mal, ich habe schon so ein paar Zyklen, also für die Recherche, für diese Podcast-Staffel durchlaufen der Verzweiflung, oder? Das, weil man ja irgendwie unweigerlich in diesem, was heißt nicht unweigerlich, man könnte sicherlich mehr tun, aber irgendwie so ein bisschen in diesem Kreislauf gefangen ist, dass man mehr oder weniger gezwungen ist zu konsumieren. Es sei denn, man würde halt wirklich sehr, sehr grundlegende Änderungen im eigenen Leben durchführen und die Lohnarbeit irgendwie weglassen und nur noch selber produzieren und so. Und
selbst dann nicht. Selbst, entschuldige, wenn ich dir da ein Wort falle, aber das ist, man kann nicht konsumieren. Das geht nicht. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir sollten vielleicht in mehr herumlaufen als nur dem Feigenblatt. Wobei der Klimawandel ist da sehr auf unserer Seite, dass es vielleicht irgendwann nur noch das Feigenblatt braucht. Scherz am Rande. Und wir müssen was essen. Also wir müssen was anziehen, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir müssen was essen. Und das ist eine Tatsache. Und das ist natürlich, also ich will jetzt überhaupt nicht die persönlichen individuellen Konsumentscheidungen kleinreden und es gibt immer bessere Optionen. Und ja, da stimme ich dir zu, da ist der erste Punkt die Information. Da muss man sich damit auseinandersetzen und sich dem stellen, weil es einem von der, unter Anführungszeichen, gegnerischen Seite halt sehr leicht gemacht wird, nicht nachzudenken und nicht nachzufragen. Aber ich finde auch, oder ich sehe es auch an Freunden und Freundinnen, wenn die... Gutes Beispiel ist eine sehr, sehr enge Freundin von mir, die vor ein paar Jahren nach mir dieses ganze Nachhaltigkeitsthema total für sich entdeckt hat, die dann alle, die ist einfach so der Typ, so ich mache jetzt alles richtig und sich dann, glaube ich, sogar eine Maschine gekauft hat, wo sie sich selber das Korn reiben kann, Korn malen kann und dann alles komplett umgestellt hat auf nachhaltiger. Und irgendwann hast du ihr richtig angesehen, diese Frau hat jetzt die Last des gesamten Klimawandels auf ihren Schultern.
Ja.
Und das hält ja dann auch nicht, weil du, dann bist du nicht positiv motiviert, dann schaffst du es nicht, dann schaffst du die Umstellung nicht. Und vor allem, es ist, wem ist geholfen, wenn ich zwar für mich denke, ich mache jetzt alles richtig. Also ich kleine Nuno, meinetwegen würden alle so leben wie ich, würde der Klimawandel nicht stattfinden. Was übrigens gelogen ist, weil wir alle in Mitteleuropa einen sehr großen sogenannten grauen Fußabdruck haben, der aus öffentlicher Verwaltung entsteht. Sondern ich finde, es geht ganz, ganz stark darum, unsere Stimme zu nutzen und nicht nur unsere Geldbörse und nicht nur unsere eigenen Kaufhandlungen zu verändern, sondern zu sagen, hey, Moment einmal, lieber H&M, lieber Zara, lieber Primark, wie ihr alle heißt, ich hätte ganz gerne Kleidung, an der kein Blut klebt. Ich hätte ganz gerne Kleidung, für die nicht Böden so ausgelaugt werden, dass sie auf Jahre unbrauchbar sind. Und diese Forderungen müssen stattfinden. Es müssen Konzerne daran erinnert werden.
Ist die Antwort auf Überkonsum anderer, besserer Konsum?
Das war genau die Frage, die ich mir gestellt habe am Anfang meines letzten Buches, weil ich war... jahrelang KonsumentInnen-Sprecherin bei Greenpeace. Das heißt, all die Themen behandelt, die direkt mit unseren Konsumhandlungen zu tun haben. Was das Plastik, Pfandflaschen, Lebensmittelverschwendung, die Kleidung, genau diese Themen. Und ich hatte nach 6 Jahren irgendwann den Eindruck, ich glaube, ich habe jetzt langsam in jede Kamera in Österreich und in jedes Mikro hineingesagt, regional, saisonal, bio, das ökologischste Kleidungsstück ist das, das nicht produziert werden muss, schau auf die Langlebigkeit deiner Kleidung. Und ich habe trotzdem jedes Mal, ich habe ganze Kisten Bier gewonnen bei Wetten, wenn auf der größten Einkaufsstraße in Wien ein Geschäft zugesperrt hat und ich gesagt habe, da kommt garantiert ein Fetzenladen rein. 100%ig kommt da irgendeine Filiale von irgendeiner Fast-Fashion-Kette rein. Das hat sich mit der Pandemie ein bisschen geändert. Also inzwischen wette ich nicht mehr. Aber es war dann wirklich so ein, wieso ist das so? Wieso wissen wir es de facto? Wieso kriegen wir es sowieso ständig kommuniziert? Aber es ändert sich nichts. Und das war genau der Weg, der zu der Frage geführt hat, was ist eigentlich guter Konsum? Weil das, was uns als nachhaltiger Konsum verkauft wird, ist nur die andere Seite einer Konsumismusmedaille. Also würden wir jetzt alles kaufen, was nachhaltig, grün, Demeter, beim Mondschein geerntet und totgestreichelt ist, würden wir zwar mehr ausgeben, aber es würde sich nichts ändern. wenn wir nicht die Menge unseres Konsums ändern. Also es geht definitiv um die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Nur wäre das die einzige Antwort auf den, was der gute Konsum ist, dann wäre mein Buch in 50 Seiten auserzählt gewesen und am Schluss wäre gestanden, Lidl, kauft's weniger. Fertig. Das ist es aber eben leider nicht, sondern zusätzlich zu diesem reduzierten Konsum, der ganz bitter nötig ist, also kein gedankenloser Konsum mehr wäre so mein Wunsch ans Christkind. Keine 10 Paar Socken im Discounter, weil man ein Liter Bier und ein Backel Butter braucht und die halt noch im Angebot sieht in der Schütte. Mhm. Aber ich glaube wirklich, dass es darum geht, dass wir unsere Stimme jenseits der Konsumenten und der Konsumentin und des Konsumenten wiederfinden und dass wir die gerechte Welt auch laut einfordern.
Nuno Kalla, das ist doch ein wunderbarer Appell zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und du hast jetzt auch wirklich ganz wunderbar eigentlich alle Themen angerissen, die wir in der Staffel noch so vorhaben. Deswegen ist das ein ganz wunderbares Sprungbrett. Vielen Dank.
Ja, es ist mein Leitthema. Leid und Leid.
Das war's für diese Woche mit der ersten Folge von Staffel 1 zum Thema Konsum. Und ihr merkt schon von dem, was Nuno Kalla da alles so erzählt hat. Da steckt ganz viel drin. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Psychologie. Und wir werden in dieser Staffel noch hören, was Shopping mit unserer Psyche macht und wie genau eigentlich diese Glücksgefühle entstehen, die ein Schnäppchen auslösen kann. Wir erfahren mehr über die Geschichte unserer Konsumgesellschaft und wir fragen nach, was ich persönlich als Verbraucherin mit meinen Kaufentscheidungen wirklich bewirken kann und wo meine Verantwortung vielleicht liegt. Nächste Woche schauen wir aber erstmal auf den Onlinehandel. Wie schaffen es chinesische Billigplattformen wie Temu, Shein oder Wish, jeden Tag tausende neue Produkte auf die Plattformen zu stellen? Was macht das mit den alteingesessenen Konkurrenten in Europa, mit den Leuten, die diese Produkte herstellen und mit der Umwelt? Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Tschüss!